Wenn du vor 2 Wochen im Gottesdienst mit dabei warst, dann weißt du es schon. In diesen Sommerwochen haben wir eine kleine Predigtserie über den Brief, den Paulus, also der bekannte Völkerapostel der Gemeinde in Philippi geschrieben hat, dieser jungen Gemeinde. Und in Philippi, da ist die erste Gemeinde, die erste christliche Gemeinde auf europäischem Boden entstanden. An diese Gemeinde schreibt er. Und Philippi selbst, das war eine ganz bedeutende Stadt damals im Römischen Reich, heute etwa zu vergleichen mit London, Paris oder mit Berlin, das war Philippi. Philippi, die Ruinen von Philippi, die gehören heute zum UNESCO-Weltkulturerbe. Du kannst das alles in Griechenland besuchen, wenn du das möchtest. Wir gehen relativ zügig durch diesen Philippobrief hindurch, jeden Sonntag ein ganzes Kapitel, und heute sind wir, wie das Josia schon gesagt hat, bei Kapitel 2, und vom Kapitel 2 werden wir auch nur den ersten Teil anschauen, den zweiten Teil, wo es um die Mitarbeiter von Paulus geht und über seine Besuchspläne, den lassen wir weg, das kannst du gerne für dich zu Hause lesen. Nochmals zur Erinnerung. Der Philipperbrief ist tatsächlich ein Brief. Und es lohnt sich, diesen Brief einmal in einem Zug durchzulesen. Und das ist auch nicht so eine furchtbar große Sache. Dieser Brief hat nur 4 Kapitel. Und jetzt nochmals eine Vorbemerkung. Der Originalbrief von Paulus an die Gemeinde von Philippi, der wurde selbstverständlich in Griechisch geschrieben, der Weltsprache von damals. Und wenn du jetzt nicht fließend Altgriechisch sprichst, dann wirst du vermutlich dann, wenn du den Philipperbrief liest, das in einer deutschen Übersetzung tun. Und die Frage, die sich daraus ergibt, ist natürlich, welches ist dann jetzt die beste deutsche Übersetzung? Und ich kann es gleich vorwegnehmen, die beste deutsche Übersetzung, die gibt es nicht. Die Frage ist immer, was muss diese Übersetzung leisten und vor allem für wen wurde diese Übersetzung gemacht? Es ist ein Unterschied, ob du eine Übersetzung für eine Theologiestudentin machst oder für ein 8-jähriges Kind. Also, ein bekanntes christliches Verlagshaus, das hat ein hilfreiches Tool entwickelt, um ein bisschen einzuordnen, wie man seine richtige, in Anführungszeichen, Bibel finden kann. Sie haben so einen Bibelbarometer entwickelt und haben den aufgetan zwischen wörtlichen Übersetzungen und kommunikativen Übersetzungen. Da gibt es also diese wörtlichen Übersetzungen, und ich persönlich, ich liebe meine Elberfelder Bibel, die habe ich schon seit Jugendtagen. Das ist eine sehr genaue Übersetzung und die folgt sogar manchmal vom Satzaufbau her dem altgriechischen Grundtext. Ist also vermeintlich sehr genau. Trotzdem ist es wichtig, einen Punkt zu beachten. Es ist unmöglich, einen antiken Text einfach wörtlich zu übersetzen. Das geht so nicht. Wir leben in einer vollkommen anderen Welt als damals vor 2000 Jahren. Und wenn du gerne in einer solchen wörtlichen Übersetzung liest, es ist unbedingt wichtig, dass du auch ein bisschen in diese antike Welt eintauchst, dass du ein bisschen etwas verstehst über die Lebensweise in dieser antiken Welt. Gut, wenn du etwas von verschiedenen Herstellungsprozessen in der damaligen Welt weißt. Gut, wenn du etwas über die gesellschaftliche Situation, über die politischen Umstände weißt. Das ist gut. Die Bibel ist nämlich voll von Vergleichen, voll von Bildern, voll von Redewendungen, die vor 2000 Jahren allen verständlich waren, aber die heute manchmal richtig erarbeitet werden müssen. Wenn du nicht in die Zeitgeschichte eintauchst, dann kann eine wörtliche Übersetzung im dümmsten Fall tatsächlich missverständlich werden. Aber richtig gebraucht ist so eine wörtliche Übersetzung eine ganze feine und tolle Sache. Und auf der anderen Seite unseres Bibelbarometers sind die kommunikativen Übersetzungen. Viele kommunikative Übersetzungen erheben gar nicht für sich den Anspruch, wörtlich zu sein. Sie fragen vielmehr, was hat dieser Text damals vor 2000 Jahren bei den Menschen von damals für eine Wirkung entfaltet und mit welchen Worten kann man heute in unserer Zeit die gleiche Wirkung erzielen wie damals der Text? Wie kann das Verständnis, das damals durch diese Texte entstand, heute erzeugt werden? Das ist die Frage von kommunikativen Übersetzungen. Und jetzt hast du es vermutlich schon herausgefunden. Wenn man das macht, wenn man die Wirkung von damals auf heute übertragen will, dann gibt es da viel Interpretationsspielraum. Und das stimmt natürlich. Die Sache ist nur, es gibt eben auch bei diesen sogenannten wörtlichen Übersetzungen viel Interpretationsspielraum. Das wird dir spätestens dann bewusst, wenn du merkst, dass es für das deutsche Wort Liebe im Griechischen gleich mehrere Begriffe gibt. Oder wenn du plötzlich merkst, dass das altgriechische Wort Parakaleo im Deutschen übersetzt werden kann mit bitten, aber auch mit ermutigen oder mit trösten. Oder mit ermahnen. Und welches Wort möchtest du jetzt nehmen für die Übersetzung? Da merkst du, da sind wir auch schon wieder beim Interpretationsspielraum. Also, wenn du in der Welt der Bibel noch nicht so zu Hause bist, dann rate ich dir, so eine kommunikative Übersetzung zu nehmen. Sie wird dir helfen, einen guten Gesamtüberblick über die Bibel zu gewinnen. Und wenn du da einmal richtig eingetaucht bist drin, dann wirst du vermutlich gerne eine mehr wörtliche Übersetzung noch dazu kaufen, um tiefer zu graben, um den Text noch tiefer zu verstehen. So, Ende mit den Vorbemerkungen. Tauchen wir ein in den Text von heute und ich lese den Text von heute aus der Basisbibel. Du kannst jetzt das einordnen, wo das ungefähr ist, gell? Ich lese die Texte aus der Basisbibel. Ich liebe an der Basisbibel die vielen Randnotizen, die es hat. Liebe ich übrigens auch an der neuen Genfer Übersetzung, die da auch aufgeführt ist. Die Randnotizen sind echt hilfreich. Und jetzt beginnen wir mit Epheser 2, Vers 1 bis 4. Dort schreibt Paulus, ich denke, das gibt es bei euch. Das mahnende Wort und die Ermutigung durch die Liebe. Dazu kommt die Gemeinschaft durch den Heiligen Geist sowie Zuneigung und Barmherzigkeit. Seid miteinander verbunden durch dieselbe Liebe und strebt einmütig dasselbe Ziel an. Nicht Eigennutz oder Eitelkeit soll euer Handeln bestimmen. Vielmehr achtet in Demut den anderen höher als euch selbst. Seid nicht auf euren eigenen Vorteil aus, sondern auf den der anderen. Das sind die ersten vier Verse. Und jetzt eine ganz simple Frage. Ist das eher ein theologischer Text mit vielen komplizierten Abhandlungen oder ist das ein ganz praktischer Text? Ich denke, wir sind uns schnell einig. Das ist ein ganz praktischer Text, der über das Miteinander, über das Zusammenleben redet. Zweite Frage. Angenommen, du hörst, dass es in Romanshorn oder wo du auch immer wohnst, ein Mehrfamilienhaus gibt oder vielleicht ein ganzes Quartier oder eine Kirche, in dem man ernsthaft versucht, diese Werte zu leben. Möchtest du dann Teil dieses Mehrfamilienhauses oder dieser Kirche oder dieses Quartiers sein? Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass viele ausweichend antworten würden, wenn sie dann laut antworten müssten, gell, und sagen würden, ja, also was hier steht, das ist fast ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, gell? Aber angenommen, du könntest deine ganzen Vorbehalte, deinen ganzen Argwohn, deine Verdächtigungen, deine Skepsis einmal ablegen. Und es gäbe so ein Haus oder so ein Quartier oder so eine Kirche wirklich. Möchtest du dann Teil davon sein? Ich denke, viele möchten das. Das trifft auf eine tiefe Sehnsucht. in unseren Herzen in so einer Art von Gemeinschaft zu leben. Und das bringt uns natürlich zur dritten Frage. Und jetzt wird es ganz persönlich. Möchtest du dann selber diese Werte leben? Liebevolle Ermahnung und Ermutigung. Echte und tiefe Gemeinschaft. Barmherzigkeit. Eine Verbundenheit, in der die persönlichen Ziele manchmal auch hinter den gemeinsamen Zielen zurücktreten dürfen. Eine Gemeinschaft, in der die Frage, was bringt's mir, oder? Nicht der bestimmende Grundton ist. Eine Gemeinschaft, in der Eitelkeit, Ruhmsucht steht hier in mehrwörtlichen Übersetzungen, gell? Die Eitelkeit oder eine Ruhmsucht mal warten kann, wo ich den anderen und seine Bedürfnisse höher achte als mich und meine Bedürfnisse, wo der Vorteil, den eine Entscheidung für andere hat, mir wichtiger ist als der Vorteil, den es für mich hat. Möchtest du das leben? Und Geld zugegeben, das sind jetzt ziemlich steile Herausforderungen, aber wärst du bereit, das einmal zu wagen? So vielleicht für 5 Tage? Oder für 5 Wochen? Vielleicht sogar für 5 Monate? Oder für 5 Jahre? Ich glaube, dass wir als Kirche nicht perfekt sein müssen in all diesen Dingen, aber ich bin sicher, dass Paulus davon ausgegangen ist, dass die Gemeinde in Philippi versucht hat, diese Werte zu leben, versucht hat, diese Werte auch wirklich zu leben. Und ich denke, von einer menschlichen Gruppe, die ehrlich versucht, das zu leben, geht eine Faszination aus. Ein gewisses Etwas, was man fast nicht greifen und sagen kann. Paulus fasst das im nächsten Vers, und wenn du deine Bibel vor dir hast oder deine App aufgeschlagen hast, dann ist das jetzt der Vers 5, fasst das folgendermaßen zusammen. Und jetzt muss ich auf die Elberfelder Bibel, auf diese eher wörtlichere Übersetzung zurückgreifen, weil die bringt den entscheidenden Punkt an dieser Stelle tatsächlich besser rüber. Dort steht in Vers 5 im Hinblick auf das, was wir jetzt gerade gelesen haben: Diese Gesinnung sei in euch, die auch in Jesus Christus war. Oder man könnte auch sagen, in Jesus Christus ist. Will heißen, die Art und Weise, wie Jesus denkt, soll unsere Denke sein. Seine Beweggründe sollen unsere Beweggründe sein. Seine Grundhaltung soll unsere Grundhaltung sein. Wie er handelt, so sollen auch wir handeln. Das ist hier gemeint, wenn es denn wieder da ist. Muss ich etwas machen? Nein, ich muss nichts machen. Also, wir werden sehen. Fragt sich jetzt also, wo ist das Übungsfeld? Wo ist die Trainingshalle, um das alles einzuüben? Das ist nicht irgendwo in der Einsamkeit, wo niemand es mitbekommt, wenn da mal etwas in die Hosen geht. Das Trainingsfeld, das Übungsfeld ist die Gemeinde. Das Miteinander hier in der Kirche, das ist das Übungsfeld. Und das kommt dann in der Übersetzung von der Basisbibel wieder sehr gut zum Ausdruck. Da steht, denkt im Umgang miteinander immer daran, was in der Gemeinschaft mit Jesus Christus gilt. So. Also, diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus ist oder war. Du willst einmal ausprobieren, wie man Menschen respektvoll ermahnt? Wunderbar, gell? Da sitzen jetzt viele Leute um dich herum. Wähl dir doch eine Person aus, schau dich ein bisschen um und nützt die Gelegenheit heute noch, um einmal zu versuchen, diese Person respektvoll zu ermahnen. Vielleicht sagst du dir am Schluss, ich habe verstanden, dass du mich ermahnen willst, beim respektvoll müssen wir noch ein bisschen üben. Gell? Das ist Training, oder? Oder du willst trainieren, wie man Menschen liebevoll ermutigt. Das ist sehr gut. Der Chile-Kaffee wird dir nachher alle Zeit und Möglichkeit geben, das bei Menschen auszuprobieren. Und dann probierst du es vielleicht aus und der andere sagt dir, wolltest du mich gerade liebevoll ermutigen? Es ist dir gelungen. Das Trainingsfeld ist die Gemeinde. Oder du willst von der dröhnenden und allgegenwärtigen Frage, was bringt's mir? Gell, das ist ja eine alldominante Frage. Ich bin es mir wert. Du willst von dieser dröhnenden Frage wegkommen. Dann beschenke doch Menschen, die dir das vielleicht nie zurückgeben können, mit Zeit, mit Aufmerksamkeit, vielleicht auch mit Geld. Fange von heute an, für eines dieser Kinder, was jetzt gerade unten in seinem eigenen Kindergottesdienst ist, für eines dieser Kinder zu beten, 5 Tage lang, 5 Wochen, 5 Monate, 5 Jahre. Oder biete ich als Babysitter an. Also wir haben gerade 2 frische Babys und müde Eltern, gell? Biete ich als Babysitter an oder als Lernhelfer. Schenke einer Familie, die vielleicht nicht so viel hat wie du, heimlich kleine Geldbeträge. Besuche Leute aus unserer Kirche, die jetzt betagt und im Heim sind oder nicht mehr aus dem Haus kommen. Besuche diese Leute. Und du wirst sehen, was für ein schwindelerregender neuer Horizont es sich dir auftut, wenn du endlich von dieser Frage frei wirst, von dieser dumpfen und auch dummen Frage, was bringt's mir? Was bringt's mir? Oder du möchtest endlich etwas gegen deine Eitelkeit tun, gell? Also, übrigens, ich bin noch nie einer Person begegnet, die gesagt hat, also mein Hauptproblem ist Eitelkeit. Nein, das sind wir zu nobel, um das zu sagen, gell? Aber angenommen, du möchtest etwas gegen deine Eitelkeit tun, dann kannst du beispielsweise eine unserer Sanitäranlagen aufsuchen nach dem Gottesdienst. Bei manchen Spiegeln dort beim Brünneli zu, gell? Klebt ein Zettel an der Wand und dort ist eine Telefonnummer drauf. Da kannst du dich melden, wenn du dem Reinigungsteam unserer Kirche beitreten willst. Das wird wirken gegen deine Eitelkeit mit jeder Sicherheit. Also, sind ein paar Ideen, wie so ein Bibeltext konkret werden kann. Es fängt mit den kleinen Dingen an. Und weißt, nicht das, was du weißt, macht den entscheidenden Unterschied, sondern das, was du tust, das macht den entscheidenden Unterschied. Also, wie das bei Jesus, unserem Vorbild, ausgesehen hat, das sehen wir in den folgenden Versen, Verse 6 bis 8. Er, also das meint jetzt Jesus, er war von göttlicher Gestalt. Aber er hielt nicht daran fest, Gott gleich zu sein, so wie ein Dieb an seiner Beute. Er legte die göttliche Gestalt ab und nahm die eines Knechtes an. Er wurde in allem den Menschen gleich. In jeder Hinsicht war er wie ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis in den Tod. Ja, bis in den Tod am Kreuz. Wenn du wissen willst, wie Jesus getickt hat, hier steht es. Und wenn du wissen willst, was der Heilige Geist in dir zur Entfaltung bringen will, dann kannst du es da lesen. Das will der Heilige Geist in dir bewirken. Und vielleicht ist das dieser eine Satz, den du heute Morgen mitnimmst und sagst, Heiliger Geist, zeige mir, was ich loslassen soll. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Heiliger Geist, zeige mir, wo ich vom hohen Ross herabsteigen muss. Ich möchte Jesus ähnlicher werden. Heiliger Geist, zeige mir, wo ich dir gehorsam werden soll. Ich möchte so wie Jesus werden, mehr wie Jesus. Von Jesus heißt es im weiteren Verlauf dort, vom Vers 9 an. Deshalb hat Gott ihn, also Jesus, hoch erhöht. Er hat ihm den Namen verliehen, der hoch über allen Namen steht. Denn vor dem Namen von Jesus soll jedes Knie sich beugen. Im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Und jede Zunge soll bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Und das geschieht zur Ehre Gottes, des Vaters. Ich weiß, das ist jetzt nur schwer möglich, hier in dieser Kirche zwischen all diesen Stühlen niederzuknien. Ich habe das nämlich schon versucht, das geht tatsächlich nicht so gut. Aber eins könnten wir machen. Dieses zentrale und kurze christliche Bekenntnis miteinander auszusprechen, was hier steht. Jesus Christus ist der Herr. Und ich lade dich nachher an, dass wir dieses Bekenntnis gemeinsam sagen. Und lass das bleiben. Weißt du, wenn das nicht deine Herzenshaltung ist, dann sag das nicht, das ist voll okay. Aber wenn das der Eindruck und der Wille deines Herzens ist, dann kannst du das nachher laut mitsagen. Jesus Christus ist Herr. Wollen wir das einmal miteinander sagen? Jesus Christus ist Herr. Komm, wir sagen es gerade nochmals, gell? Jesus Christus ist der Herr. Will heißen, Jesus ist oben, gell? Wir sind unten. Er ist der Herr. Wir sind seine Diener. Und weißt du, wer aus dieser Grundhaltung heraus lebt, der wird auf jeden Fall auffallen. Der wird auffallen. Und das steht in den weiteren Versen, wird etwas von dem nochmals angemerkt. Ich lese jetzt von Vers 14 an und auch den Vers 15. Dort steht nochmals, tut alles ohne euch zu beklagen und ohne Zweifel und Bedenken. Das ist nochmals so eine Herausforderung. Also fällt mir jetzt ein bisschen schwer, ganz ehrlich zu sagen. Dann geht es aber weiter. Denn ihr sollt fehlerlos und unbescholten sein. Makellose Kinder Gottes inmitten einer ungerechten und verkehrten Generation. Und jetzt kommt es. Aus ihr strahlt ihr hervor wie helle Lichter in der Welt. Die Elberfelder Bibel sagt an dieser Stelle, wie Himmelslichter. Wie Himmelslichter strahlt ihr. Und gell, meine Frau und ich, wir lieben den Vollmond, seit wir uns kennen. Wenn wir ihn manchmal so sehen, dann sagen wir, schau mal wieder, unser Mond. Also den haben wir quasi schon adoptiert. Und jetzt sag mal zum Vollmond, mitten in einer wolkenlosen Nacht, versuche einmal nicht aufzufallen. Das ist unmöglich, gell? Und genauso unmöglich ist es, wie Jesus zu denken und wie Jesus zu handeln und dabei nicht aufzufallen. Achte andere höher als dich selbst. Es wird auffallen. Schaue darauf, dass bei Entscheidungen nicht nur dein Vorteil da ist, sondern dass vor allem der Vorteil für den anderen da ist. Das wird nicht übersehen werden. Wenn du Jesus-mäßig lebst, dann wirst du automatisch auffallen. Es geht gar nicht anders. Und je mehr, dass sich unsere Gesellschaft von diesen Jesus-Werten entfernt, desto stärker wird der Kontrast werden. Ihr leuchtet wie Himmelslichter mitten in einem verkehrten und verdrehten Geschlecht, wenn du das wörtlich willst an dieser Stelle. Also. Wird das automatisch geschehen, dass da so ein Kontrast entsteht? Wird das automatisch geschehen? Nein, das wird nicht automatisch geschehen. Am Ende von Vers 12 steht, und jetzt bin ich wieder bei der Elberfelder Übersetzung, bewirkt eure Errettung mit Furcht und Zittern. Und es ist viel über diese Worte geschrieben und diskutiert worden und ich will jetzt diese Diskussion nicht noch um ein weiteres Kapitel verlängern, aber so viel steht auf jeden Fall fest. das mit dem Jesus-mäßigen Lebensstil, das ist eine ernste Sache, um die du dich aktiv bemühen musst. Das ist nicht so, dass du eines Morgens aufwachen wirst und dir sagst, wow, über Nacht bin ich Jesus zum Verwechseln ähnlich geworden. Nein, das wird auf gar keinen Fall geschehen. Aber es sind die Summe von vielen kleinen Schritten, die dazu führen, dass Menschen plötzlich denken und handeln wie Jesus. Weißt du, alt wirst du von selbst. Da musst du gar nicht so viel machen, gell? Ich habe jetzt 61 Jahre einfach zugewartet und jetzt bin ich 61 geworden. Wenn du nicht nur alt, sondern auch geistlich und charakterlich reif werden willst, dann musst du viele kleine Schritte gehen. Bewirkt euer Heil mit Furcht und Zittern, schreibt Paulus. Und ergänzt dann aber grad, denn Gott bringt euch dazu, dass ihr nicht nur so handeln wollt, wie es ihm gefällt. Er sorgt vielmehr dafür, dass ihr es auch könnt. Spürst du die Spannung zwischen diesen beiden Sätzen? Da ist auf jeden Fall eine Spannung drin. Und wie ist das jetzt mit diesem Jesus-mäßigen Leben? Die kurze Antwort lautet, Gott setzt alles daran, dass dein Denken, dein Handeln, deine ganze Grundhaltung und Motivation Jesus und seiner Art immer ähnlich wird. Gott setzt alles daran, dass das geschieht. Aber du musst es auch wollen. Du musst es definitiv auch wollen. Und vielleicht sagst du heute Morgen zum ersten Mal oder auch ganz neu. Jesus, ich will von deiner Art, wie du denkst, lernen, dass es mehr zu meinem Denken wird. Und Jesus, ich möchte, dass deine Grundhaltung mehr zu meiner Grundhaltung wird. Jesus, ich möchte, dass das, was dich motiviert, was deine tiefsten Motive sind, meine tiefsten Motive sind. Und Jesus, ich möchte, dass die Art, wie du handelst, zu der Art wird, wie ich handle. Und wenn du das betest, dann wird dir Jesus antworten, ja, das wünsche ich mir auch für dich. Und ich und auch alle deine Freunde aus deiner Kirche werden alles dafür geben, dass es nicht nur beim Wollen bleibt, sondern dass es auch zu einer wirklichen und tiefgreifenden Veränderung bei dir kommt. Und das wünsche ich uns von Herzen. Und dazu segne uns der dreieinige Gott. Amen. Wir beten miteinander. Du, Jesus, hast uns vorgelebt, was diese göttliche Gesinnung, diese göttlichen Augen, dieses göttliche Herz, diese göttliche Heiligkeit und diese göttliche Barmherzigkeit ist. Du hast uns vorgelebt, wie gemeinschaftliches Leben gelingen kann. Du hast uns vorgelebt und wir können von dir lernen, können dir ähnlicher werden. Und das ist mein tiefer Wunsch. Und wenn es dein tiefer Wunsch ist, kannst du jetzt mitbeten. Jesus, ich erlaube dir, alles zu tun, was in meinem Leben dazu führt, dass mein Denken dir ähnlicher wird. Dass meine Grundhaltung diese Jesusart an sich trägt, immer mehr. Dass mein ganzes Handeln von dem bestimmt ist, was du, wie du handelst. Jesus, ich gebe dir die Erlaubnis, das zu tun, was nötig ist, damit dies geschehen kann. Zu deiner Ehre, zu deiner Verherrlichung, als Wohltat für die Menschen, die um mich leben, als Wohltat für unsere Kirche. Amen. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir ein Instrumental hören und ich lade dich ein, diesen einen Gedanken, der dir jetzt vielleicht durch diese Predigt oder durch diesen Gottesdienst wichtig geworden ist, dass du diesen einen Gedanken in dein Herz absenken lässt. Dass du zulässt, dass dieser Gedanke in deinem Herzen anwachsen kann. Dass der Heilige Geist, der in dir wirkt und der möchte, dass da etwas fest wird in deinem Herzen. Und ja, das ist manchmal ein Kampf. Und Manuela wird ein paar Takte Musik spielen und nützt diese Zeit für das Gespräch mit Gott und sag ihm, das möchte ich, dass das fest wird in meinem Herzen.